Nun heißt es momentan ständig, der Turbokapitalismus wird begraben, oder es geht auch immer wieder darum, dass angeblich der Finanzmarktkapitalismus jetzt wirklich zusammengebrochen ist. Es wird immer wieder von einer Neubesinnung gesprochen. Bundeskanzlerin Merkel hat am Mittwoch von entfesselter Entwicklung, wo es gegenzuhalten geht, gesprochen. Ist es denn wirklich so? Kann man da darauf hoffen, dass sich da was tut in so eine Richtung?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Einerseits wird natürlich jetzt sehr viel gesprochen über die Notwendigkeit eines neuen Ordnungsrahmens für die Finanzmärkte. Andererseits muss man sagen, wenn man zurückschaut auf die letzten Krisen, dass es da eben solche Diskussionen gab, zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der New Economy und im Zuge der Bilanzskandale von Enron und so weiter, wurde ja auch schon diskutiert über Reregulierung, über eine neue internationale Finanzarchitektur, auch nach der Asienkrise 1997, 98. Und passiert ist dann relativ wenig doch. Nun ist es so, dass die jetzige Krise tiefgehender ist, weil sie praktisch nicht mehr periphere Regionen berührt, sondern das Zentrum des globalen Finanzsystems, den Interbankenmarkt, den Geldmarkt. Und schon sehr tiefgreifend ist das Handeln des Staates, sozusagen jetzt doch gigantische Dimensionen hat. Und insofern kann es durchaus sein, dass wirklich wir es hier mit dem Bankrott des Neoliberalismus zu tun haben, dass es zu einer stärkeren Reregulierung kommt. Aber das muss man abwarten. Die entscheidende Frage für mich ist sozusagen, ob die strukturellen Ursachen auch angegriffen werden, dieser ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und die sehe ich nicht nur in der Finanzsphäre selbst, sondern eben auch in dem Verteilungsverhältnis, also das heißt in der sinkenden Lohnquote, in der sozialen Frage letztendlich der gesellschaftlichen Verteilung. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt sozusagen die regierenden Kräfte da rangehen und da irgendetwas ändern wollen, sondern da denke ich, es wird jetzt eben mit anderen Mitteln versucht, die bisherige Umverteilungspolitik von unten nach oben praktisch fortzusetzen.
Nun soll es ja ein Rettungspaket geben. Der Umfang ist gewaltig. Von 500 Milliarden Euro ist da die Rede. Regierung und viele Wirtschaftsliberale sagen jetzt und rechtfertigen das damit, dass sie sagen, ohne das Ganze würde die Kosten für die Gesellschaft, also dann eben auch für jeden Einzelnen, noch viel höher werden. Was halten Sie denn von diesen Paketen und dieser Argumentation?
Ja, ich meine, einerseits kann das natürlich sein. Wir standen möglicherweise vor einem noch umfassenderen Zusammenbruch. Und wenn der Zahlungsverkehr zusammenbricht, kann es sehr schnell zu barbarischen Zuständen kommen. Denn ich meine, unser Leben, unser Zugang zu Lebensmitteln hängt ja ab von dem Zugang zu Geld. Wir haben eben eine Geldwirtschaft. Und insofern sind wir alle darauf angewiesen, dass diese Geldkreisläufe weiter funktionieren. Es ist auch die Interessenlage vieler abhängig Beschäftigter natürlich widersprüchlich, weil viele auch ein bisschen Geld angespart haben, in den unterschiedlichsten Formen eben bei den Banken halt investiert haben und insofern natürlich auch von der Entwertung jetzt, der möglichen Entwertung von Ersparnissen halt betroffen sind. Andererseits muss man sagen, denke ich, dass die Art und Weise, wie dieses Rettungspaket jetzt durchgepeitscht werden soll, eigentlich inakzeptabel ist. Es handelt sich ja im Grunde genommen um Ermächtigungsgesetz des Finanzministeriums, also die normalen demokratischen Beteiligungsverfahren von Bundesrat und so weiter sollen eigentlich ausgehebelt werden. Letztendlich liegt das alles im Ermessen der Regierung, wie sie dann mit diesen 500 Milliarden umgeht. Das ist inakzeptabel. Es ist auch inakzeptabel, dass es keine Gegenleistungen praktisch gibt. Das Geld wird den Banken zugeschoben. Der Staat übernimmt möglicherweise dann stimmrechtslose Vorzugsaktien von den Banken. Das heißt, Anteilsscheine, mit denen er aber im Grunde genommen die Geschäftspolitik der Banken nicht beeinflussen kann. Das heißt, der Staat enthält sich nach wie vor eben doch einer tiefergehenden Einflussnahme. Das entscheidende Problem ist eben, inwieweit werden die Spielregeln verändert, inwieweit werden wirklich tiefergehende strukturelle Veränderungen durchgesetzt. Und das ist ja mit dem Paket jetzt erstmal nicht geplant und nicht abzusehen.
In welche Richtung müssten diese Veränderungen Ihrer Meinung nach dann gehen?
Es wäre schon an der Tagesordnung im Grunde genommen, eine Vergesellschaftung des Finanzsektors durchzusetzen. Also wirklich, und das kann nicht einfach nur eine Verstaatlichung sein. Das Problem ist natürlich, wir hatten ja oder wir haben immer noch staatliche Banken wie die Landesbanken, die Sparkassen, die ja auch Eigentum, öffentliches Eigentum sind. Nur deren Geschäftspolitik wurde ja auch nicht nicht mehr kontrolliert wirklich. Auch die waren ja global sozusagen beteiligt an diesen Prozessen und haben ihre ursprünglichen Aufgaben, also Industriepolitik, regionale Strukturförderungspolitik, nicht mehr wirklich verfolgt. Und insofern stellt sich die Frage, wie eben die Gesellschaft da eine stärkere Kontrolle ausüben kann. Aber ich denke schon, dass sozusagen eine Verstaatlichung zunächst mal von Banken eine Grundvoraussetzung dafür ist. Das andere ist der Zusammenhang mit der sozialen Frage, wie gesagt. Ich meine, jetzt sind plötzlich 100 Milliarden oder 500 Milliarden Euro da. Wenn Sie mal überlegen, ich glaube, für die gesamten Hartz-IV-Empfänger in Deutschland werden pro Jahr nicht mehr als 22 Milliarden Euro ausgegeben. Für alle möglichen sozialen Belange, für Bildung, für die Renten und so weiter war kaum Geld da in den letzten Jahren angeblich. Und jetzt werden eben diese Beträge locker mobilisiert. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man nicht sozusagen mit diesem Geld auch andere Dinge gesellschaftlich halt fördern kann.